Wir kommen jetzt zum dritten Kapitel, zur Abbasidenherrschaft. Klein A. Zwischen 747 und 750 bekämpften die Abbasiden von Ost-Iran aus die Omayyaden und konnten sie schließlich besiegen. Und das heißt, das Ende der arabischen Vorherrschaft im islamischen Reich. Die Abbasiden waren wohl auch ihrer Abstammung nach noch Araber, aber es setzte sich unter ihrer Herrschaft dann das nicht-arabische Element immer mehr durch. Und das heißt, dass die Araber im Grunde bis heute die Führung der islamischen Welt verloren haben. Sie haben zwar manche Anstrengungen gemacht, die Vorherrschaft wieder zu erlangen, und manche der großen islamischen Weltverbände gehen durchaus auf arabischen Einfluss zurück, aber die islamische Welt ist heute so vielfältig, und wir haben es am Samstagabend gehört, dass zahlenmäßig andere Völker heute viel stärker sind als die arabische Welt. Es entstand nun aus dem arabischen Reich ein übernationaler islamischer Staat, den man als Daula bezeichnete, um diesen übernationalen Charakter zum Ausdruck zu bringen. Die neue Herrenschicht waren jetzt nicht mehr nur Araber, sondern allgemein Muslime jedweder Herkunft. Und die unterdrückten zweitklassigen Volksgruppen, das waren vorwiegend die Christen, die aber zahlenmäßig immer mehr abnahmen. Aber es ist wichtig festzustellen, dass das große islamische Reich diesen Wechsel von der Umayyaden-Dynastie zur Abbasiden-Dynastie überstand, auch wenn es unter der Abbasidenherrschaft bald in regionale Herrschaften auseinanderbrach. Eins jedoch wurde gehalten, nämlich die Grenze zwischen Abendland und islamischem Orient. Sie blieb quer durch das Mittelmeer, während wir einmal von der Episode der Kreuzfahrerstaaten in Palästina absehen. 1000 Jahre vorher hatte Alexander der Große den europäischen Kulturbereich bis weit in den heutigen Orient ausgedehnt. Jetzt war die Grenze zwischen Westen und Osten wieder weit zurückgenommen worden und blieb für über 1000 Jahre im Mittelmeer. Das heißt also, ganz Nordafrika und die Levante, Syrien, Palästina blieben im Bereich der islamischen Kultur. B. Der erste Riss, der in diesem islamischen Weltreich der Abbasiden entstand, war folgender. Spanien wurde unter einem entflohenen Umayyaden, der nicht umgebracht worden war von den Abbasiden, selbstständig. Zunächst 756 als ein Emirat, als eine Herrschaft. Und schließlich 929 hat dieser Herrscher sich dann zum Kalifen erklärt, sodass es dann mehrere Kalifate gab. Es ist das Kalifat von Cordoba im südlichen Spanien. Auch Marokko machte sich unter einer schiitischen Dynastie der Idrisiden selbstständig im Jahre 789, und bis heute herrschen diese Monarchen ja in Marokko. C. Der erste Abbasiden-Kalif war Abul Abbas Abdullah, der bis 854 regierte. Wesentlich bedeutender war sein Bruder Mansur, der bis 775 regierte. Und derjenige von den Abbasiden, der im Westen am bekanntesten geworden ist, ist Harun al-Rashid, der von 786 bis 809 regierte. Zum Vergleich, in Europa regierte damals Karl der Große um 800. Das ist eine Zahl, die man sich merken muss. Im Frankenreich Karl der Große über das riesige islamische Reich Harun al-Rashid. Und diese beiden Herrscher haben auch Kontakte miteinander gehabt. Diese Abbasiden-Kalifen waren fast insgesamt Despoten. Sie regierten mit Intrigen und viel Blutvergießen. Viele von ihnen wurden ermordet. Zum Schutz vor ihren eigenen Landsleuten schafften sie sich türkische Leibwächter an, was, wie wir gleich sehen werden, noch verhängnisvolle Folgen hatte. Die Hauptstadt wurde von Damaskus nach Bagdad verlegt, 762. Und hier regierten diese Abbasiden wie altorientalische Großkönige mit ungeheurem Prunk. Wenn wir noch einmal an Medina zurückdenken, Abu Bakr und Omar und Othman, diese Wüstenfürsten hatten unwahrscheinlicher Schlichtheit regiert, die hatten keinen Palast oder so etwas. Und jetzt diese Abbasiden regierten wie die altorientalischen Großkönige. Die alte Welt des Orients hatte das alte asketische islamische Ideal ausgeschaltet. Sowohl am Hof des Kalifen als an den Höfen der Gouverneure in den Provinzen setzte sich die Haremswirtschaft immer mehr durch. Neben den 4 offiziellen Ehefrauen hatte man dann beliebig viele Sklavinnen aus allen möglichen Völkern. Und die späteren Kalifen der Abbasiden waren alle Söhne von Sklavinnen. Der Sohn der Lieblingssklavin wurde dann Nachfolger als Kalif. Und das heißt, das arabische Blut bei den Abbasiden wurde immer weniger, iranische und türkische Einflüsse wurden immer stärker. Neben der politischen Einheit zerbrach auch die religiöse Einheit der islamischen Gemeinschaft immer mehr. Der Kalif war jetzt nicht mehr gleichzeitig religiöser Führer wie die ersten Kalifen, sondern die religiöse Führung hatten jetzt die islamischen Gelehrten inne, die Rechtsgelehrten, die Sprachgelehrten, die Theologen, die Moscheeprediger, die Imame. Der Staat hatte allein noch die Macht, das Militär, den Beamtenapparat, und an der Spitze dieses Apparates stand der Wazir, so eine Art Ministerpräsident. Der Islam wurde also jetzt rein staatlich gelenkt. Jede oppositionelle Gruppe wurde mit Zwang unterdrückt. Der Staat hat gewissermaßen die Orthodoxie sanktioniert, wenn diese nur bereit war, diese skrupellosen Machtpolitiker zu dulden. In der Orthodoxie hat man zunächst das islamische Recht, die Scharia, immer weiter ausgeformt, und es bildeten sich allmählich 4 anerkannte Rechtsschulen heraus. Die Schule Abu Hanifas, gestorben 767, die Schule Malik ibn Anas, der ist gestorben 795, die Schule des Schäfai, gestorben 820, und die Schule des Ibn Hanbal, gestorben 855. Als Quellen für die Rechtsfindung hat man neben dem Koran, der Sunna, also der Tradition, auch die Ijma', die Übereinstimmung der Gelehrten, angesehen, und den Qiyas, den Rechtsschluss, dass man aus einer Sache etwas Neues abgeleitet hat. Es entstanden in der damaligen Zeit die großen Traditionssammlungen. Am bekanntesten sind die von Al-Bukhari, gestorben 870, und von Muslim, gestorben 875. Kulturell war die gesamte Kultur und Wissenschaft und Philosophie des alten Orients und der Griechen jetzt in den Islam integriert worden. Es entsteht in der Abbasidenzeit die islamische, also nicht arabische, sondern islamische Kultur von Marokko bis an den Indus. Die Araber lieferten eigentlich nur das sprachliche Gehäuse für diese Kultur. Wegen der heiligen Sprache des Koran, des Arabischen, konnte sich diese Sprache in der ganzen islamischen Welt durchsetzen. Das Arabisch wurde die Gelehrten- und Verkehrssprache, konnte aber die Landessprachen nicht völlig verdrängen. Das Persische, das Nubische und das Berberische blieb als Volkssprache erhalten. Nur die arabische Schrift setzte sich durch. Nicht etwa Persisch wird mit arabischer Schrift geschrieben. Und auch andere Sprachen islamischer Völker werden arabisch geschrieben. Die große Leistung des Abbasidenreiches war, dass hier eine Kultur geschaffen wurde, die, wie wir schon heute Morgen sahen, die ganze islamische Welt umfasste und erhalten blieb in ihrer Einheit, auch als dieses Reich sich dann in seine Sektionen aufteilte und schließlich unter den Türken und Mongolen zerbrach. Die Einflüsse des vorislamischen Orients auf den Islam sind unwahrscheinlich vielseitig. Das christliche Mönchtum etwa hat mit Sicherheit die islamische Mystik, den Sufismus, beeinflusst. Und dieser Sufismus hatte seine erste Blüte bereits im 9. Jahrhundert. Aber auch die Religion des Manichäismus, eine gnostische Religion mit vielen neuplatonischen Gedanken, hat auf die intellektuellen islamischen Kreise großen Einfluss ausgeübt. Vermutlich unter dem Einfluss dieses Neuplatonismus entstand so etwas wie ein islamischer Liberalismus. Und in der Auseinandersetzung mit diesem Liberalismus entstand dann die orthodoxe Dogmatik, der Kelam. Am bekanntesten als solch ein orthodoxer Dogmatiker wurde El-Ash'ari, gestorben 935. Und der wohl berühmteste Theologe des Islam, der Perser El-Razali, gestorben im Jahre 1111, das kann man sich also sehr leicht merken, 4-1er, 1111 gestorben, hat dann die Orthodoxie mit dem Sufismus, der immer so ein Sonderdasein neben der offiziellen Orthodoxie führte, miteinander verbinden können, sodass bis heute der Sufismus, der aus manchen fremdislamischen Quellen gespeist ist, doch sein Lebensrecht im Islam behalten hat. Wir können sagen, dass um das Jahr 850, also nach 100 Jahren Abbasidenherrschaft, der iranische Einfluss auf das Abbasidenreich seinen Höhepunkt erreicht hat. Von dieser Zeit ab wurden immer mehr Türken als Leibwächter in den Dienst der Kalifen gestellt. Immer mehr Haremsdamen kamen aus diesen innerasiatischen Völkern. Und das heißt, etwa ab 850 wurde das Abbasidenreich immer mehr von innen, von neuen innerasiatischen Völkern unterwandert, die dann bald die Herrschaft übernahmen. Und damit kommen wir zum vierten Kapitel, der Zerfall des Abbasidenreiches. Ab 840 haben die Kalifen in Bagdad berberische und vor allen Dingen türkische Söldner in ihren Dienst gestellt. Und bald wurden aus den Beschützern Herrscher und aus den beschützten Kalifen Gefangene ihre Leibwächter. Und je schwächer die Kalifen wurden, desto stärker wurden die Emire, die Gouverneure in den Provinzen. Damit der Kalif noch einigermaßen sein Ansehen halten konnte, hat er die Emire belehnt mit den Provinzen. Eine Entwicklung, die fast zur gleichen Zeit ja im Deutschen Kaiserreich sich dann auch durchgesetzt hat und zu dessen Auflösung geführt hat. Die Emire in den Provinzen wurden so selbstständig, dass sie ihre Herrschaft an ihre Söhne vererben konnten, dass also Dynastien entstanden. Sie zahlten nur noch einen Tribut nach Bagdad und den Rest taten sie in ihre eigene Kasse. Und das hatte zur Folge, dass die Reichsbehörden und das Reichsheer verarmten und immer schwächer wurden. Am bekanntesten von diesen lokalen Dynastien sind die Arlabiden im Gebiet des heutigen Tunesien geworden. Sie sind in Europa als Sarazenen bekannt und es gelang ihnen ja, Sizilien zu erobern, bis sie von der Normannenherrschaft 1061 abgelöst wurden. In Ägypten gelang Ibn Tulun, der bereits ein Türke war, 868 gelang es ihm, eine Dynastie eben der Tuluniden bis 905 aufzubauen. Für die Türkenfreunde unter uns ist es also interessant zu sehen, bereits im 9. Jahrhundert herrschte ein Türke über die ägyptische Provinz. Das Reich wurde de facto nur noch zusammengehalten durch die islamische Kultur, mit den Zentren Bagdad im Osten und Cordoba in Spanien im Westen. In der Kunst setzte sich die Ornamentik, wo man Blattwerk und so weiter verwendet hat, als Vorstufe zur Arabeske durch. Arabeske heißt ja, dass man dann nur noch Linien verwendet hat. In Kairo wird unter Ibn Tulun die bekannte Ibn Tulun-Moschee gebaut als eine ganz typische Moschee im Stil seiner Zeit, im Stil dieser islamischen Weltkultur. In Kairouan in Tunesien wurde die Sidi Akbar-Moschee in diesem Stil gebaut. Während also die frühen Moscheen etwa in der Umayyadenzeit weitgehend noch von christlichen Architekten gebaut worden waren, so hat sich jetzt endgültig dieser islamische Stil durchgesetzt. B. An der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert geschieht dann etwas sehr Interessantes. Bevor die Türken endgültig die Herrschaft über die islamische Welt übernehmen, kommt es noch einmal zu einem großen schiitischen Aufbruch. Die Schia war ja, wie ich schon sagte, in sehr viele Richtungen aufgespalten und diese Richtungen waren mehr oder weniger radikal oder pragmatisch schiitisch. Gemeinsam war ihnen im Grunde nur dies, dass der Imam, der Führer der islamischen Gemeinschaft, ein Alide, also ein Nachfolger aus dem Haus Alis sein sollte. Im Übrigen hatten sich bei den verschiedenen Gruppen mehr oder weniger schwärmerische, unislamische Gedanken eingeschlichen. Eine Richtung, die Sa'idiyya, konnte im Jemen 897 ein Imamat gründen. Diese Sa'idiyya war eine Bewegung, die nicht sehr dogmatisch ausgerichtet war, sondern mehr real, politisch, schiitisch. Und diese Bewegung im Jemen hat bis 1962, bis zur Revolution im Jemen, bestanden. Eine andere Richtung ist die Ismailiyya. Diese Richtung anerkennt 7 Nachfolger Mohammeds vom Hause Alis an. Sie anerkennen keine weiteren Imame und deshalb nennt man sie auch die Siebener. Diese Siebener Schiiten sind sehr stark beeinflusst von gnostischen Gedanken neuplatonischer Herkunft. Unter ihnen ist verbreitet die Vorstellung einer periodischen Offenbarung. Sie haben sehr viele Geheimlehren, sehr viel Synkretismus, also Religionsvermengung ist bei ihnen vorhanden. Eine andere, die heute bekannteste Richtung, ist die Imamiyya. Sie anerkennen, wie die Siebener, Ja'far as-Sadiq als 6., aber dann Musa al-Qasim als 7. Imam und führten dann diese Reihe weiter bis zum 12. Imam, Ali Muhammad al-Mahdi, welcher 874 gestorben ist, beziehungsweise nach Auffassung der Schiiten entrückt wurde. Der achte Imam Ali Ridda in dieser Reihe, der 818 in Meshed starb, beziehungsweise nach schiitischer Auffassung ermordet worden ist. In Meshed ist ein sehr wichtiger schiitischer Wallfahrtsort neben Karbala, was ich vorhin schon oder heute Morgen erwähnte. Diese Imamiyya-Richtung ist deshalb wichtig geworden, weil sie um 1500 unter Schah Ismail, unter der Dynastie der Safawiden, die Staatsreligion im Perserreich bis heute geworden ist. Die schiitischen Unruhen begannen 868 mit einem Sklavenaufstand am Golf, der von der Ismailiyya-Bewegung angestachelt worden war. 890 kommt es zum Aufstand der Karmaten, benannt nach einem gewissen Hamdan Karmat. Sie schaffen am Golf ein Bollwerk des Schiismus. Es gelingt ihnen, den ganzen Irak zu verwüsten. Es gelingt ihnen, 930 Mekka zu erobern und den schwarzen Stein nach El-Afsa in ihrem Kerngebiet bis 951 zu holen. Also 21 Jahre lang war im 10. Jahrhundert der schwarze Stein nicht in Mekka, sondern im Zweistromland bei diesen Karmaten. Am bekanntesten von diesen schiitischen Aufrührern sind die Fatimiden geworden. Sie benennen sich nach Fatima, der Frau des Ali, einer Tochter Mohammeds. Und der Gründer dieser Fatimiden-Dynastie ist ein gewisser Ubaidallah, der sowohl Alide als Ismailit war und in Damaskus seine Bewegung gründete. Er trat im Maghreb, also etwa im Gebiet des heutigen Algerien, als Mahdi auf, als endzeitlicher Heilbringer. Es gelang ihm, ganz Nordafrika außer Marokko zu erobern, und er ließ sich als Kalif huldigen. Damit war die islamische Welt wieder gespalten in zwei Kalifate, und 929 kam dann noch das Kalifat von Cordoba hinzu, sodass es ab dem 10. Jahrhundert drei Kalifate gab. Es gelang den Fatimiden 969 Ägypten zu erobern, Kairo, El-Kahira, als neue Hauptstadt zu gründen, neben dem arabischen Fustat. Von diesen Fatimiden wurde dann auch die El-Azhar-Moschee und Universität, die dann später in eine sunnitische Lehrstätte umgewandelt wurde, gegründet. Und sie gilt ja bis heute als die angesehenste Hochschule in der islamischen Welt. Nachdem die Fatimiden Ägypten erobert hatte, wurden sie auch Herren über die westliche Küste Arabiens, das heißt über die heiligen Städten Mekka, Medina, über den Jemen und schließlich über Palästina und Syrien. Von diesen Fatimiden-Kalifen ist am berüchtigsten El-Hakim. Er ließ sich als eine göttliche Inkarnation, also als Verkörperung eines göttlichen Geistes verehren, ein im Grunde völlig unislamischer Gedanke, der aber in dieser schiitischen Bewegung da war. Und der Hauptpropagandist dieser Vergöttlichung des El-Hakim war ein gewisser Darazi. In Ägypten fand er damit nicht viel Anklang, aber im Gebiet des heutigen Libanon glaubten Muslime an seine Lehre, und von diesem Darazi ist die Religion der Drusen hergeleitet, die man eigentlich nicht mehr als islamisch bezeichnen kann. Die Vergöttlichung eines Herrschers war also die letzte Konsequenz der ismailitischen Lehren, für die islamische Welt im Grunde ein riesiger Skandal. Mit diesem El-Hakim hat die schiitische Welle um das Jahr 1000 ihren Höhepunkt erreicht Und dann kam die sunnitische Reaktion. Und die Führer dieser sunnitischen Reaktion wurden die Türken. Politisch haben wenige Jahre später die Türken und die Kreuzfahrer der Fatimidenherrschaft in Ägypten und Nordafrika ein Ende bereitet. Im Osten, also in Bagdad, regierte der Kalif eigentlich nur noch nominell. Bereits 929 hatte er die faktische Macht einem türkischen Oberemir abgeben müssen. Von 945 bis 1055 können sich noch einmal Iraner als Oberemire durchsetzen, die sogenannten Bojiden, die sogar nominell Schiiten waren. Das heißt, um das Jahr 1000 war fast die ganze islamische Welt unter schiitischer Herrschaft. Aber die sunnitischen Türken waren nicht mehr aufzuhalten und das erste Reich, welches die Turkvölker im Mittleren Osten errichten konnten, war das Seldschukenreich. Und die Seldschuken haben im Jahr 1055 dann Bagdad erobert. C. Blicken wir aber vorher noch einmal in den Westen. Die Türken kamen nicht in das Gebiet des berberischen Nordafrika. Den Berbern gelang es hier, den arabischen Einfluss weitgehend zu verdrängen. Diese Berber kamen aus dem Senegal-Gebiet und verbreiteten den Islam bis an den Niger. Sie gründeten in Nordafrika das El-Murawiden-Reich von 1056 bis 1147. Dieser Ausdruck El-Murawiden ist eine europäische Bildung und geht zurück auf das arabische El-Murabitun, die Glaubenskämpfer. Übrigens heißt ja eine palästinensische Kämpferorganisation heute ebenso El-Murabitun. Dieses El-Murawiden-Reich konnte sich über ganz Nordafrika und Spanien ausbreiten. Ein ähnliches Berberreich war das El-Muhaden-Reich, abgeleitet von dem arabischen El-Muwahidin, die Bekenner der Einheit Gottes, von 1121 bis 1269. Marokko konnten sie nicht erobern, es blieb selbstständig. Und Spanien wurde von dieser Zeit ab schrittweise wieder für den christlich-katholischen Glauben zurückgewonnen. Seit dem 10. Jahrhundert blühte der Islam im Inneren Nordafrikas. Im heutigen Mali liegt das berühmte Timbuktu. Im Jahre 1325 wurde eine berühmte Pilgerfahrt des Herrschers von Mali mit etwa 3000 Leuten durch die Sahara gemacht. Und diese Leute aus Mali brachten solche Reichtümer nach Kairo mit und es wurden dort solche Goldmengen an die Armen verteilt, dass berichtet wird, dass die Banken von Kairo samt und sonders bankrott machten. Diese innerafrikanische islamische Welt wurde so bekannt, dass arabische Reisende dorthin kamen und ganz überrascht waren von der Blüte dieser islamischen Fürstentümer. Der König von Mali hatte aus Kairo Korangelehrte nach Timbuktu mitgebracht und die Koranschule von Timbuktu wurde überaus berühmt. Wir kommen jetzt fünftens zu der türkischen Völkerwanderung. A. Es ist schon deutlich geworden, dass die Türken, die ja ihr Stammland im heutigen Südrussland in Turkestan haben, als gute Krieger und Waffensklaven angeworben worden sind. Sie wurden alsbald im Dienst der Kalifen Muslime. Sie nahmen den sunnitischen Islam an und durch die Verbindungen zur Heimat drang dann der sunnitische Islam immer mehr in das heutige Südrussland nach Turkestan vor. Die Türken wurden also in ihrer Heimat weitgehend Muslime, bevor sie dann in großen Massen in den eigentlichen Orient aufbrachen und diesen eroberten. B. Ab dem Jahre 999 kommt es zur ersten türkischen Herrschaft über Ostiran und Teile von Indien unter den sogenannten Ghaznawiden, benannt nach Mahmud von Ghazna. Und diese türkischen Herrscher führten als erster den Titel Sultan, das heißt Herrscher. Der Islam wurde jetzt über den Indus hinaus in ganz Nordindien verbreitet, wohlgemerkt von den Türken. Von hier aus drang der Islam dann durch Händlerpropaganda auf friedliche Weise nach Hinterindien und in die malaiische Inselwelt, also in das heutige Malaysia und Indonesien, vor. Diese Ghaznawiden herrschten bis 1150 über Iran und Indien. C. Durch die Seldschuken kommt es dann zur dritten türkischen Welle. Sie gründeten im Jahr 1037 ein ganz Vorderasien umfassendes Reich. Sie erobern 1055 Bagdad, führen den Titel Sultan. Sie kämpften im Kaukasus und in Kleinasien gegen andere türkische Völker und gegen den Reststaat von Byzanz, sowie in Ägypten gegen die Fatimiden. Diesen Seldschuken gelingt es, 1071 den oströmischen Kaiser Romanos IV. Zu besiegen. Und von dieser Zeit an, also vom 11. Jahrhundert an, wird Kleinasien immer mehr türkisch. Dieses Seldschukenreich reichte von Westkleinasien bis an den Oxus im heutigen Afghanistan und der südlichen Sowjetunion. Im Jahre 1070 und 1096 wird von ihnen Jerusalem erobert. Und diese Nachricht drang nun in den Westen, nach Europa, und löste hier riesiges Entsetzen aus. Jerusalem, die heilige Stadt, von diesen seldschukischen Barbaren erobert. Man berichtete von grausamen Gemetzeln unter den Christen. Und diese Nachricht von der Eroberung Jerusalems durch die Seldschuken hat dann die Kreuzzüge im Abendland ausgelöst. Die Idee des Heiligen Krieges ist, wie wir sahen, im Grunde eine islamische Idee, keine christliche Idee. Man kann sie bestenfalls vielleicht noch vom Alten Testament her begründen, obwohl das auch nicht ganz hinhaut. Aber im Grunde hatte sich diese Idee von der Einheit von Macht und Glaube im Angesicht des islamischen Reiches auch unter den Christen des mittelalterlichen Europa durchgesetzt, und man griff jetzt zum Schwert, um die heiligen Stätten wieder von der Herrschaft der ungläubigen Muslime zu befreien. Und so kam es zum ersten der vier Kreuzzüge. Im Jahre 1097 eroberten die Kreuzfahrer Westkleinasien, im Jahre 1099 Antiochien in Syrien und schließlich Jerusalem. D. Was ist die weltgeschichtliche Bedeutung der Kreuzzüge? Knapp 200 Jahre lang gelang es den Europäern, im Herzen der islamischen Welt eine europäische Bastion aufzubauen. Und das war ein Schock, den man in der Welt des Islam bis heute nicht vergessen hat. Dass es den ungläubigen Christen gelungen war, hier in das Herz der islamischen Welt einzubrechen. Nun überlegen Sie sich, dass das heutige Israel fast in seinen Grenzen fast deckungsgleich ist mit diesem Kreuzfahrerstaat des Mittelalters. Und da werden Gedankenverbindungen wach. Aha, dieses Israel ist wieder solch eine westliche Bastion inmitten der islamischen Welt. Und von daher muss man diesen islamischen Hass auf Israel verstehen. Durch das Eindringen der Franken, wie man allgemein die Europäer bezeichnet, und noch heute werden im Orient die Ausländer als Franken bezeichnet, Efrengi im Arabischen, durch dieses Eindringen der Franken stieg der Hass der Muslime auf die Christen insgesamt. Und leider mussten die Rache für das Eindringen der Franken in den Orient dann die orientalischen Christen spüren. Die Franken zogen sich dann wieder zurück, als der Widerstand der Muslime zu groß wurde, aber die Prügel dafür haben dann die orientalischen Christen abbekommen. Und deswegen sind auch die orientalischen Christen sehr schlecht auf die europäischen Kreuzfahrer zu sprechen. Und in den orientalischen Kirchen wird heute das, was dann im letzten Jahrhundert an westlicher Mission im Orient geschehen ist, sehr leicht mit jener Kreuzfahrerzeit in eins gesetzt. Durch diesen Schock ausgelöst, hat sich dann aber im Islam die sunnitische Reaktion im 200-jährigen Kampf gegen die Kreuzfahrer durchgesetzt. Also man kann sagen, die Frucht der Kreuzzüge für den Islam ist die, dass die Orthodoxie sich gegen den Schiismus durchgesetzt hat. Und die Frucht für Europa war folgende. Europa war in dieser Zeit kulturell gegenüber dem islamischen Orient weit zurück. Die Kreuzfahrer brachten viel Neues nach Europa. Zum Beispiel der Zucker war damals in Europa nicht bekannt. Man kannte nur den Honig. Jetzt bringen die Kreuzfahrer den Zucker nach Europa und Zucker ist ein arabisches Wort. Das Blickfeld der Europäer wird jetzt für die Weite der Welt geöffnet. Bis dahin hatte man im christlichen Abendland so schön für sich in einem Ghetto gelebt. Aber jetzt erkennt man, es gibt ja eine große Welt, es gibt ja noch viel anderes außerhalb Europas. Und diese neue Öffnung führt zur späteren Welteroberung durch die europäischen Völker. Ja, man muss sagen, unter den Christen Europas regt sich jetzt auch der Gedanke der Weltmission. Franz von Assisi, Raimundus Lullus, sie hatten durchaus Gedanken der Weltmission, auch im Blick auf die Muslime. Und das antike Erbe wird jetzt auf dem Umweg über die arabische Sprache in Europa bekannt. Jetzt erwacht in Europa der wissenschaftliche Geist, der dann Europa nach vorne gebracht hat. Und die wichtigsten Zwischenträger waren, so hat man ihn in Europa bezeichnet, Avicenna, im Arabischen Ibn Sina, der von 980 bis 1037 gelebt hat und aus dem östlichen Iran stammte und ein Philosoph der aristotelischen Richtung war und Arzt. Der zweite wichtige Zwischenträger ist, wie man in Europa sagt, Averroes oder im Arabischen Ibn Rushd, ein islamischer Spanier, der von 1120 bis 1198 gelebt hat. Auch er war Aristoteliker und jetzt wird Aristoteles in Europa bekannt. Und die Übernahme von Gedanken des Aristoteles durch die christlichen Theologen führt dann in Europa zur Blüte der Hochscholastik. Ich nenne nur Thomas von Aquin als den Hauptvertreter. Führt dann weiter zur Renaissance in Europa und schließlich zum Humanismus. Wir kehren wieder in den Orient zurück. Der Hauptkämpfer gegen die Kreuzfahrer war, wie man in Europa sagte, Saladin, auf Arabisch Salah Eddin. Dieser Mann war Kurde und er stand zunächst im Dienst der Seldschuken-Sultane und im Auftrag der Seldschuken-Sultane hat er die Fatimidenherrschaft in Ägypten beendet und machte Ägypten wieder sunnitisch und formal abbasidisch. Man muss bedenken, es gab immer noch den abbasidischen Kalifen in Bagdad. Dieser Saladin wird nun Sultan über Ägypten und Syrien im Jahr 1175. Er war es, der 1187 Jerusalem den Kreuzfahrern entriss. Und die neuerliche Einnahme von Jerusalem durch die Muslime löste in Europa den dritten Kreuzzug aus. Bekannt als der Anführer dieses dritten Kreuzzuges der Kaiser Barbarossa, der 1190 in Kleinasien ertrunken ist. Saladin, der große Antipode Barbarossas, starb 1193. Diese Zahlen sollte man sich etwas merken. 1111 El-Razeli gestorben, 1190 Barbarossa, der große deutsche Kaiser, gestorben, 1193 der große Saladin gestorben. Saladin gelang es, in Ägypten eine Dynastie aufzubauen, die der Ayyubiden. Wir kommen zur Mamlukenherrschaft. Vom Jahre 1250 ab regieren in Kairo, das heißt über das Zentralgebiet des Islamischen Reiches, die türkischen Waffensklaven. Mamluken, das heißt einfach Leibeigene, also Sklaven. Und ich sagte schon, es gelang diesen Sklaven, sich an die Macht zu schwingen, und aus den beschützten Kalifen wurden die Leibeigenen dieser Waffensklaven. Sie stammten aus der Krim, aus dem Kaukasus, teilweise waren sie Tscherkessen. Sie herrschten als eine exklusive Kriegerkaste über die unterjochten Völker und hatten eigentlich keine Verbindung zu den Völkern, die ja auch andere Sprachen sprachen. Sie schufen kurzlebige Dynastien, weil sie meistens von irgendwelchen Rivalen ermordet wurden. Sie waren Ausbeuter der unterjochten Länder. Sie vertrieben die letzten Kreuzfahrer aus Akko im Jahre 1291. Und diese Mamluken haben eigentlich nur ein weltgeschichtliches Verdienst. Ihnen nämlich ist es zu verdanken, dass die Mongolen gestoppt wurden und nicht die gesamte islamische Welt und vielleicht auch Europa überrannt haben. In dieser Mamlukenzeit hat sich dann die Sunna, die Orthodoxie, endgültig durchgesetzt und erstarrte schließlich zur reinen Schulwissenschaft, zur Scholastik. In den vielen Lehrstätten, den sogenannten Medressen, wurde ein umfangreicher Wissensstoff weitergegeben, aber im Grunde nur auswendig gelernt, wie es bis heute noch weitgehend der Fall ist. Berühmt wurde eine dieser Schulen in Bagdad, die Nizamiya, an der eine Zeit lang El-Razeli gelehrt hat. Wir müssen bedenken, dass zu dieser Zeit, in der es unwahrscheinlich turbulent zugeht, vielleicht noch ein Drittel der Bewohner der islamischen Ländermasse Christen waren. Es hatte sich aber endgültig in dieser Zeit die arabisch-iranisch-islamische Einheitskultur durchgesetzt. Die Türken übernahmen den Islam in persisch-sunnitischer Färbung und taten wenig zu seiner Weiterentwicklung. Aber etwa ab dem Jahr 1300 entstand dann in den türkischen Kerngebieten in Anatolien eine türkisch-islamische Nationalkultur, die sich dann auch ab etwa 1400 im türkischen Mutterland in Turkestan durchsetzte. In all den anderen Gebieten lebten die Türken vor allem als Soldaten und überließen die Kultur den arabischen oder iranischen Einwohnern. Man kann allgemein sagen, dass im Islam die Araber zuständig waren für die Pflege von Religion und Wissenschaft, die Perser für die feine Bildung und die Türken für das Kriegshandwerk. G. Während der Kern der islamischen Welt von den Mamluken beherrscht wurde, entstand im nördlichen Indien 1202 für kurze Zeit ein großes Afghanenreich, welche dann von einer Mamlukenherrschaft abgelöst wurde. Wir kommen jetzt sechstens zu den Mongolenstürmen. Die Mongolen kommen ja aus Zentralasien und es gelang ihnen ab 1219 fast ganz Asien zu erobern und hier viele Völkerschaften durcheinander zu wirbeln. Unter Chinggis Khan dringen sie in die Gebiete der südlichen Sowjetunion vor und vernichten die dortigen islamisch-türkischen Herrschaften. Diese Mongolen waren zunächst Heiden, sie neigten teilweise zum Buddhismus. Von anderen wird berichtet, dass sie christliche Frauen hatten und unter christlichem Einfluss waren. Später sind sie meistens Muslime geworden und trugen ja den Islam bis nach China hinein. B. 1256 erobert der Mongole Hülegü im Auftrag des Großkhans Mönke ganz Vorderasien. 1258 fällt Bagdad. Und das ist nun wieder ein Datum, was man sich merken muss. Jetzt endlich mit der Eroberung Bagdads durch die Mongolen hört das abbasidische Kalifat, was bis dahin nominell bestanden hatte, auf. Und damit hört das Kalifat auf, eine religiöse, alle Muslime verbindende Einrichtung zu sein. Bis dahin hatte man trotz der vielen Sultane und Herrscher, die es überall gab, wenigstens im sunnitischen Islam, diesen Kalifen als eine Art geistliches Oberhaupt noch anerkannt. Aber das hört jetzt auf. Es hat später unter den Osmanen dann Versuche gegeben, das Kalifat wiederzubeleben. Darauf kommen wir gleich noch. 2 Jahre später, 1260, werden die Mongolen von den Mamluken in Palästina besiegt. Ich sagte schon, das ist ihre einzige weltgeschichtliche Tat. Die Mamluken, diese türkischen Mamlukenherrscher, haben es also verhindert, dass die Mongolen zum Mittelmeer vordringen konnten. Die Grenze des mongolischen Einflussgebietes blieb im Irak. Und unter diesen siegreichen Mamlukenherrschern ist am bekanntesten geworden Baybars, der von 1260 bis 77 regierte. Er bekämpfte sowohl die Mongolen als auch die Kreuzfahrer. C. Es gab von 1261 bis 1517 in Kairo noch ein Scheinkalifat unter den Mamluken. Man hatte da einen Abbasiden-Sprössling einfach nach Kairo geholt und gesagt, das ist der Kalif, aber der hatte im Grunde überhaupt nichts zu sagen. Und dieses Scheinkalifat wurde dann 1517, das ist leicht zu merken, Jahr des Thesenanschlags, wurde dann, als Ägypten von den Osmanen erobert wurde, nach Istanbul verpflanzt, ohne eine wirkliche Bedeutung zu erlangen. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts haben die osmanischen Sultane sich wieder Kalifen genannt, um damit ihren Anspruch auf die ganze islamische Welt deutlich zu machen. Und dieses nominelle Kalifat hat ja dann bis 1924 bestanden. Diesem Jahr hat es Atatürk dann einfach abgeschafft und seit 1924 gibt es auch kein nominelles Kalifat mehr. D. Die Mongolen, die in einem ungeheuren Siegessturm das ganze Vorder- und Ostasien überrannt hatten, waren zahlenmäßig im Grunde recht schwach. In ihren Heeren dienten viele Türken als Söldner. Und diese vorderasiatischen Mongolen sind dann auch schließlich im Türkentum aufgegangen, sodass es heute keine Spuren der Mongolen in Vorderasien mehr gibt. Solch ein türkisierter Mongole war Timur. Timolen Lane, der in Europa als Tamerlan bekannt geworden ist. Er kam 1370 an die Macht, eroberte 1388 Persien, wird Sultan, Herrscher, verwüstete Bagdad und Damaskus und eroberte 1398 Indien. Dieser Timur hat unwahrscheinlich grausam in diesem ganzen Gebiet, was ich umschrieb, gewütet und besonders unter den Christen. Man kann sagen, dass bis zu dieser Mongolenzeit die Christen sich noch ganz gut halten konnten unter der islamischen Herrschaft, aber jetzt durch die Mongolen, vor allen Dingen unter Timur, wurde den Christen im islamischen Reich das Genick gebrochen. Timur war der eigentliche Totengräber der orientalischen Christenheit. Und vor allen Dingen die nestorianische Kirche, die ja bis weit nach Indien, nach China, Zentralasien hineingewirkt hatte, eine lebendige, aktive Kirche war, sie ist in diesen Mongolenstürmen fast untergegangen. Siebtens, das Osmanische Reich. A. Das Byzantinische Kaiserreich, welches über 800 Jahre lang Bollwerk der Christenheit gegenüber den Muslimen war, hat seinen Todesstoß wohl durch die Türken erhalten, aber es war vorher durch die Franken im vierten Kreuzzug so sehr geschwächt worden, dass es dann den Türken nicht mehr widerstehen konnte. Im vierten Kreuzzug hatten die Mitteleuropäer von 1204 bis 61 ein lateinisches Kaiserreich auf dem Boden des Byzantinischen Reiches errichtet, also den byzantinischen oströmischen Kaiser in die Verbannung geschickt. Und von diesem Schlag, den die europäischen Christen Ostrom zugefügt haben, hat sich Ostrom nicht mehr erholen können. Ab 1300 gab es türkische Herrschaften in Anatolien und ein Geschlecht, das der Osmanen, konnte sich die Oberhoheit über diese türkischen Herrschaften gewinnen. 1348 haben die Osmanen bereits den Balkan erobert in Umgehung Konstantinopels. Die Mongolen unter Timur haben dann diese Osmanen noch einmal aufgehalten, sie haben sie besiegt, weshalb sie so geschwächt wurden, dass sie erst 100 Jahre später im Jahre 1453 unter dem Sultan Mehmed II. Konstantinopel erobern konnten. B. Fast zur gleichen Zeit, und das ist nun wichtig, nämlich im Jahre 1492, müssen die Muslime den letzten Rest von Spanien, nämlich Granada, räumen. Also 1453 Eroberung von Konstantinopel durch die Türken, 1492 ist ganz Spanien wieder katholisch. Auch im fernen Osten gibt es Rückschläge für den Islam. Die Mongolen müssen China verlassen, 1368, und jetzt verschließt sich China, was damals oder vorher bereits durch die Nestorianer unter christlichen Einfluss gekommen war, völlig der Außenwelt. C. Inzwischen ist aber in Europa die Entdeckerlust erwacht. Italienische Kaufleute suchen den Seeweg nach Indien, da die Mamluken in Ägypten den Landweg blockieren. Spanien und Portugal gehen mit der Entdeckung der Welt voran. 1492, also im gleichen Jahr, als die Muslime endgültig Spanien verlassen müssen, entdeckt Kolumbus Amerika. Vasco da Gama umsiegelt 1497-98 Afrika nach Indien. Jetzt wird der Orient weltpolitisch und wirtschaftlich ausgeschaltet. Für 300 Jahre, nämlich bis 1798, bis Napoleon in Ägypten landet. 300 Jahre lag die islamische Welt unter der Herrschaft der Osmanen weltpolitisch im Abseits. Der Wohlstand ging zurück, Die Bevölkerungszahlen gingen durch Misswirtschaft und Seuchen und Ausbeutung immer mehr zurück. Die Kultur stagniert. Das Abendland überflügelt den Orient. Um mal einige Zahlen zu nennen, Ägypten hatte etwa in der römischen Zeit 7 Millionen Einwohner. Im Jahre 1800 schätzt man, dass Ägypten vielleicht noch 2 Millionen Einwohner hatte. So ist durch die Misswirtschaften dieser Zeit die Bevölkerung dezimiert worden. Im Jahre 1900 hatte Ägypten dann wieder etwa 7 bis 9 Millionen Einwohner, heute 43 Millionen. Muss sich vorstellen, was das heißt, innerhalb von nicht einmal 200 Jahren von 2 Millionen auf über 40 Millionen. Die Türken konnten das Gebiet des heutigen Iran nicht in ihrem Herrschaftsbereich halten. Aus Aserbaidschan kam eine neue schiitische Bewegung, die Safawiya. Diese Leute eroberten 1502 West-Iran unter Schah Ismail. Unter ihm wird jetzt die Zwölfer Schia, die Imamiya, Staatsreligion im neuen Persien. Der Irak, das Zweistromland, blieb zwischen dem Iran und dem Osmanischen Reich umkämpft. Im Jahr 1517 erobert der osmanische Sultan Selim I. das Mamlukenreich. Dank neuer Feuerwaffen aus Europa war er den Mamlukenkriegern überlegen. Ägypten, das heutige Libyen, die heiligen Städte Mekka und Medina, Syrien, Palästina werden jetzt osmanisch. Und das heißt, die Osmanen werden zu Schützern der Sunna und der heiligen Städten. Aber sie haben nicht allzu viel für die erbeuteten Länder getan. Diese kümmern dahin und werden durch Beduineneinfälle verwüstet und auch dadurch geht die Bevölkerung zurück. Bereits im 17. Jahrhundert beginnt der politische und militärische Verfall des Reiches. Aber man muss sagen, dass eben in dieser Zeit doch die Hauptmasse der islamischen Kernländer unter türkischer Herrschaft war. Im 17. Jahrhundert zerfällt oder beginnt der Zerfall dieses osmanisch-türkischen Reiches. Wie es immer so geht, die Provinzstatthalter machen sich selbstständig. Das Reich wird so schwach, dass Napoleon 1798 bis 1801 sich in Ägypten festsetzen kann, um von dort aus den Engländern den Landweg nach Indien abzuschneiden. Napoleon scheitert damit, aber das von ihm in Ägypten hinterlassene Machtvakuum wird von einem Albaner namens Muhammad Ali ausgenutzt, welcher sich 1805 zum Vizekönig von Ägypten aufschwingt unter formaler Abhängigkeit von Istanbul. Dieser Muhammad Ali erobert Syrien und den Sudan, wo er das islamische Funschreich vernichtet, was dort seit dem 16. Jahrhundert bestanden hatte. Der kranke Mann am Bosporus wird immer schwächer, bis er im Ersten Weltkrieg schließlich zusammenbricht und die siegreichen europäischen Mächte sich für 40 Jahre im Orient festsetzen. Ein neuer Schock für die arabisch-islamische Welt, der im Grunde bis heute nicht überwunden ist. Aber was sind, wenn wir diese lange Geschichte überblicken, 40 Jahre? Zum Schluss noch achtens die übrige islamische Welt. In Schwarzafrika konnte der Islam langsam, aber stetig immer mehr von Norden nach Süden vordringen, vor allen Dingen auf den Handelswegen. Ein unrühmliches, bei den Negerstämmen bis heute nicht vergessenes Kapitel sind die Sklavenjagden der arabischen Händler, weshalb die Araber bis heute im schwarzen Afrika nicht allzu sehr beliebt sind. Und manch ein afrikanischer Staatspräsident ist doch recht vorsichtig, wenn heute die arabischen Ölländer mit ihren Ölmilliarden winken. Darüber werden wir vielleicht heute Abend dann noch mehr erfahren. B. In Indien hat sich 1526 ein Mongolen-Nachfahre, in Europa als der Großmogul bekannt, ein größeres Reich erobert. Berühmt unter diesen Mongolen-Schahs oder Kalifen ist Schah Akbar, der von 1542 bis 1605 lebte. Er orientierte sich ganz nach der iranischen Kultur hin. Er führte den Schiismus in seinem Reich ein und die persische Sprache als Amtssprache. Seine Nachfolger machten sein Reich allerdings wieder sunnitisch. Und die sunnitische Richtung herrscht ja im heutigen Pakistan vor. 1761 wurden die Großmogulen zunächst von England abhängig. 1862 wurden sie völlig entmachtet. C. In Zentralarabien wird unter dem Reformer Mohammed ibn Abdul Wahhab, der von 1703 bis 91 lebte, ein streng puritanischer Islam eingeführt, der ganz bewusst zu dem alten Islam Mohammeds zurückführen wollte. Nach diesem Mann Abdul Wahhab nennt sich diese puritanische Bewegung, die ja heute noch in Saudi-Arabien vorherrschend ist, die Bewegung der Wahhabiten. Diese Bewegung der Wahhabiten fand Unterstützung durch den Fürsten Mohammed ibn Saud, welcher 1765 gestorben ist. Der Wahhabismus konnte sich in Zentralarabien durchsetzen. Es gelang ihnen 1804 und 1806 Mekka und Medina zu erobern, aber Muhammad Ali von Ägypten hat ihnen die heiligen Stätten wieder entrissen. Es kam dann zu einer Schwächeperiode der Wahhabiten, aber der moderne Saud konnte dann in Verbindung mit den Wahhabiten ja das moderne Saudi-Arabien errichten, die heiligen Stätten wieder für die Wahhabiten erobern und dann dank des Ölreichtums von Arabien, Saudi-Arabien zu einer der islamischen Großmächte machen. D. Um 1900 ist fast die ganze islamische Welt in der Abhängigkeit von den westlichen Kolonialmächten. Aber die Gegenbewegung ist bereits im vollen Gange. Es gelang dem Islam, sich in der Auseinandersetzung mit dem Westen zu regenerieren und seine heutige Kraft zu erlangen. Wenn wir diese Geschichte überblicken, stellen wir fest, dass ein sehr großes Auf und Ab da ist. Und trotz dieser vielen Krisen, trotz der Degenerierung des Islam unter seinen Herrschern, hat sich der Islam immer mehr nach Süden in Afrika und nach Ostasien ausbreiten können. In der ersten Zeit waren die Araber tonangebend, dann setzte sich der iranische Einfluss durch. Und dann wurden für viele Jahrhunderte die Türken und Osmanen die Beherrscher der islamischen Kernländer. Wie ich schon am Sonntagabend zu zeigen versuchte, lässt sich bis heute noch nicht absehen, ob jemand da ist, ein starker Mann, dem es gelingt, diesen sehr zerrissenen islamischen Block unter einer starken Hand zu einigen.